Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. 1. Petrus 1, Vers 3. Mit diesem Wochenspruch begrüßen die Kirchenräte die Gemeinden hier in der Kirche und alle, die per Livestream diesen Gottesdienst zu Hause mitfeiern. Noch einige Mitteilungen. Die Anmeldungen für die Gottesdienste sind zwar entfallen, wir appellieren aber an die Eigenverantwortung der Gemeindeglieder wegen der immer noch hohen Infektionszahlen, die Hygienemaßnahmen nach Möglichkeit noch einzuhalten, wie Händedesinfektion, gebührenden Abstand und Mundschutz beim Ein- und Ausgang und beim Gemeindegesang. In der altreformierten Gemeinde sind Lambertus Ahrens als Ältester und Helmut Lichtendonck als Diakon gewählt worden. Die Einführung soll am 22. Mai um 10 Uhr hier in der Kirche stattfinden. Dieser Gottesdienst wird geleitet von Pastorin Eva Maria Franke und an der Orgel begleitet uns Lore Bortelen. Die Rundgangskollekte ist heute für die Diakoniekasse und die Türkollekte für die Diakoniestation Ocna Mures in Rumänien bestimmt. Am nächsten Sonntag findet in der altreformierten Kirche um 10 Uhr die Einführung von Liane Zwafring-Wemmenhofer als Predigerin im Ehrenamt statt, durch Pastorin Eva Maria Franke. Die Türkollekte ist dann bestimmt für die Kindergottesdienstarbeit. Anschließend wird Kirchenkaffee angeboten. In der reformierten Kirche ist am nächsten Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst mit Predigerin im Ehrenamt Heike Wolf aus Nordhorn. Zeitgleich findet der Kindergottesdienst statt. Die Kollekte ist dann bestimmt für die Migrationsberatung des Diakonischen Werkes. Der für den 29. Mai geplante Kirchentag auf der Grenze wird verschoben auf den 11. September, da das Himmelfahrtswochenende für unsere Gramsberger Nachbargemeinden ziemlich ungünstig war. Hier vor Ort wird stattdessen ein gemeinsamer Gottesdienst in der reformierten Kirche stattfinden. Wir wünschen uns nun einen gesegneten Gottesdienst.
Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am ersten Sonntag nach Ostern. Wir wollen uns sammeln im stillen Gebet. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Als Eingangslied wollen wir nun singen das Lied 447, die Strophen 1 und 2 und 6 und 7. Thank you. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, nun ist schon wieder eine Woche seit dem Osterfest vergangen. Und wie schnell geht es, dass wir die österliche Freude vergessen. Wir bitten dich, denk weiter an uns, sei bei uns, nimm dich unser an. Wir bekennen, dass wir viel zu gering sind für all die Barmherzigkeit und Treue, die du uns erweist. Wir vergessen so schnell, dass Jesus Christus um unsere Sünde und Schuld willen den Weg an Kreuz ging, dass aber auch um unsertwillen du ihn auferweckt hast. Lass uns das heute wieder wahrnehmen, die österliche Freude in unserem Herzen weiterleben. Dein Wort führt uns nun zusammen. Lass es so verkündet werden, dass es wir mit Freude hören. Schenke uns deinen Heiligen Geist, damit wir dir allein von ganzem Herzen vertrauen und deiner Stimme folgen. Das schenke uns durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Gottes Gnade wird uns zugesagt mit einem Wort aus dem Johannesevangelium, aus dem 3. Kapitel. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Amen. Liebe Gemeinde, als Weisung hören wir aus dem Markus-Evangelium aus dem 16. Kapitel die Verse 9 bis 15.
Früh am ersten Wochentag war Jesus vom Tod auferstanden. Zuerst zeigte er sich Maria Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie machte sich auf den Weg und erzählte es denen, die bei ihm gewesen waren und die jetzt trauerten und weinten. Die konnten nicht glauben, was sie von Maria hörten. Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Danach zeigte sich Jesus zwei Jüngern. Er kam in fremder Gestalt zu ihnen, als sie zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Da kehrten sie um und erzählten es auch den anderen. Aber auch den beiden glaubten sie nicht. Schließlich zeigte sich Jesus den 11 Jüngern, als sie gerade beim Essen zu Tisch lagen. Er warf ihnen vor, dass sie nicht geglaubt hatten und uneinsichtig gewesen waren. Denn sie wollten denen nicht glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Jesus sagte zu den 11 Jüngern, geht in die ganze Welt hinaus, verkündet allen Menschen die gute Nachricht.
Wir antworten auf die Weisung mit dem Lied 100, die Verse 1 bis 3. Lasst uns beten. Gott, du suchst uns mit deinem Wort. Wir wollen uns von dir finden lassen. Du hüllst uns ein in deinen Trost. Wir wollen uns bei dir fallen lassen. Du sprichst uns deine Liebe zu. Wir wollen uns von dir stärken lassen. Du weist uns zurecht. Wir wollen uns von dir ändern lassen. Rede, Gott, wir wollen hören. Amen. Als Schriftlesung hören wir aus dem Johannesevangelium aus dem 20. Kapitel die Verse 19 bis 29.
Es war Abend geworden an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger freuten sich sehr, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, der auch Didymus genannt wird, gehörte zum Kreis der 12. Er war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinem Finger will ich sie fühlen, und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. Sonst kann ich das nicht glauben. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war auch Thomas bei ihnen. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihrer Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Leg deinen Finger hierher und siehe meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Thomas antwortete: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Amen.
Wir wollen das Lied 346 singen, die Verse 1 bis 3.
Thank you.
Liebe Gemeinde, in diesem Kirchenjahr ist für diesen ersten Sonntag nach Ostern vorgeschlagen als Predigttext ein Abschnitt aus dem Kolosserbrief, Kolosser 2, die Verse 12 bis 15. Dort heißt es: In der Taufe wurdet ihr mit ihm, das heißt Jesus Christus, begraben. Mit ihm wurdet ihr auch auferweckt. Denn ihr habt an die Kraft Gottes geglaubt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen und eure auf das Menschliche ausgerichtete Natur hatte die neue Beschneidung noch nicht empfangen. Aber Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht, indem er uns alle Verfehlungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein getilgt, der uns belastete, einschließlich seiner Vorschriften, die gegen uns standen. Er hat ihn ans Kreuz angenagelt und damit beseitigt. Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Er führt sie im Triumphzug mit, der für Christus abgehalten wird. Amen. Liebe Gemeinde, am 18. Tag nach der Geburt werden männliche jüdische Kinder beschnitten. Ein Stück Haut wird dabei ihnen an der Vorhaut des Penis abgeschnitten. Diese Beschneidung ist das Zeichen des alten, des ersten Bundes Gottes mit dem Volk Israel. Das Zeichen des neuen, des zweiten Bundes Gottes mit allen Menschen, durch Jesus Christus vermittelt, ist die Taufe. Die Taufe ist die neue Beschneidung, von der auch unser Kolosserbrief spricht. Vielleicht noch eine Anmerkung zu alt und neu. Ich habe gerade bewusst die Formulierung erster Bund auf zweiter Bund gewählt, dass der alte Bund der erste ist, bedeutet nicht, dass er veraltet ist. Der Bund Gottes mit seinem Volk Israel hat nach wie vor Bestand, aber der neue, der zweite Bund, er gilt auch. Die Taufe ist die neue Beschneidung. Der Kolosserbrief sagt nun zur Taufe: In der Taufe wurdet ihr mit ihm, das heißt also Jesus Christus, begraben. Mit ihm wurdet ihr auch auferweckt. Wie ist diese Aussage zu verstehen? Bei der Form der Taufe, wie wir sie hier in unseren reformierten und altreformierten Kirchen vollziehen, gießen wir ja Wasser über den Kopf des Täuflings. In dieser Form wird gezeigt, so wie Wasser reinigt, reinigt uns das Blut Christi von allem, was uns von Gott trennt. Es gibt aber auch die Form der Taufe, bei der der Täufling also vollständig unter Wasser untergetaucht wird. Und diese Form der Taufe, sie beruht auch auf Aussagen, wie wir sie hier in unserem Kolosserbrief haben. Das heißt, der alte, mit Sünden behaftete Mensch ertrinkt und ein neuer Mensch ohne Schuld, ohne Verfehlung wird zu neuem Leben geboren. Diese Form, die Taufe zu vollziehen, beruht auf der Besinnung auf Jesu Tod und Auferstehung, ebenso wie die andere Form, aber sie zeigt doch mehr, dass da wirklich etwas vollkommen untergeht und etwas Neues zum Leben erwacht. Aber letztlich, liebe Gemeinde, ist es egal, in welcher Form wir die Taufe vollziehen. Die zeichenhafte Handlung verkündet immer die eine Botschaft: Das Leben behält den Sieg, der Tod hat verspielt. Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht. Nach der Aussage mit der Taufe sagt unser Predigttext weiter: Denn ihr habt an die Kraft Gottes geglaubt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Das Vertrauen, der Glaube an die Kraft Gottes, er gibt Leben. Damals in der jungen Christenheit waren es ja in erster Linie erwachsene Menschen, die getauft wurden. Die Menschen kamen zum Glauben, bekannten sich selbst zu diesem und dann erfolgte die Taufe. Wenn wir heute ein Kind taufen, bekennen wir, die Eltern, die ganze Gemeinde, uns stellvertretend für das Kind zum Glauben an den dreieinigen Gott und übernehmen die Verpflichtung, das Kind an den Glauben heranzuführen. Aber wiederum, egal ob nun Erwachsenentaufe oder Kindertaufe, ob erst Glaubensbekenntnis und dann Taufe oder Taufe als Anfang des Glaubenslebens und dann später öffentliches Glaubensbekenntnis und Konfirmation, egal wie, so und so gilt: Wir sind der Macht Gottes anvertraut, der uns mit Jesus Christus zusammen lebendig macht. Das Leben behält den Sieg. Ja, wir waren tot aufgrund unserer Verfehlungen, aber die Verfehlungen, alle Schuld, sie sind vergeben. Gott hielt einen Schuldschein in der Hand, einen Zettel, darauf stand: Du schuldest mir etwas, Gehorsam, Treue, Gerechtigkeit, Liebe. Aber dieser Zettel, der hängt jetzt am Kreuz und ist damit unwirksam geworden. Da ist kein Schuldschein mehr, der uns von Gott präsentiert wird. Unsere Verfehlung, unsere Schuld Gott gegenüber führen nicht mehr zum Tod. Und der Kolosserbrief benutzt noch ein anderes Bild aus der Umwelt der damaligen Zeit. Aus dem Gekreuzigten ist der Sieger über alle Mächte geworden, die Menschen bedrängen und belasten könnten, auch Sieger über den Tod. Damals gab es Triumphzüge für Machthaber, die siegreich waren in Kriegen, für siegreiche Feldherren wurden Triumphzüge veranstaltet, ein Umzug, wo der Sieger bejubelt wurde. Und die Besiegten wurden in diesen Triumphzügen mitgeführt, als Zeichen dafür, was der Feldherr geleistet hat. Stellen wir uns einen Triumphzug für Christus vor, dann geht sozusagen der Tod in Fesseln gelegt als Gefangener in diesem Triumphzug mit. Er ist besiegt. Daher, weil der Tod besiegt ist durch die Auferstehung, das ist das, wo das Osterfest noch für uns heute nachklingt, daher ist die Taufe, die wir ja auch empfangen haben, eine Einladung zum Leben. Eine Aufforderung zum Leben, dazu Lebensmut zu haben, eine Aufforderung, das Leben zu wagen, und zwar ein Leben in Freiheit. Was damals den Christen in Kolosse Mut machte, kann auch uns Mut machen. Denn was da in den Versen dieses Briefes steht, ist die Öffnung zur Freiheit. Freiheit von Schuld und Sünde, Freiheit von Ängsten und Mutlosigkeit, Freiheit von Mächten und Gewalten. Wir sind eingeladen, teilzunehmen am Triumphzug Jesu, damit Leben ins Leben kommt. Damit das aufhört, was das Leben einengt, beschädigt, bedroht. Wir dürfen uns sehen als Menschen, die nicht als Gefangene im Triumphzug Christi mitgehen, sondern als freie Menschen, die freiwillig einen Weg mit Jesus gehen. Die Freiheit von Schuld und Tod eröffnet uns sozusagen Freiräume. Freiräume schenkt uns Gott. Darauf möchte ich jetzt näher eingehen, welche Freiräume das sind. Drei Stück sehe ich. Der erste Freiraum, der von der Freiheit eröffnet wird, die Gott uns schenkt, ist dieser. Wir haben die Freiheit von unseren Verfehlungen, von unserer Schuld zu sprechen und sie zu erkennen. Wir müssen das nicht mehr verstecken. Wir können uns damit auseinandersetzen. Das Wort Schuld ist ja ein ungemütliches, unangenehmes Wort. Schulden hat man, Schulden macht man, man lädt Schuld auf sich. Schuld, eigene Schuld, meine Schuld. Damit umzugehen, davon zu sprechen, eigene Schuld auch zu bekennen, das fällt schwer. Und wenn ich dann doch sage, ich entschuldige mich, dann muss ich doch bedenken, kann es das wirklich geben, dass ich mich selbst entschuldige? Als gäbe es eine Selbstentschuldigung, die Versöhnung, die einen neuen Anfang und eine neue Freiheit bewirken könnte. Wichtig wird, dass die Entschuldigung auch angenommen wird. Zur Entschuldigung gehören mindestens zwei. Ich und der oder die andere, den, die ich verletzt oder enttäuscht habe, an dem ich schuldig geworden bin. Genau genommen können wir immer nur sagen, ich bitte dich, mich zu entschuldigen. Liebe Gemeinde, wir haben die Freiheit von Schuld und Sünde zu sprechen, sie zu erkennen, nichts zu verbergen, nichts zu vertuschen, nichts zu verdrehen. Damit Leben ins Leben kommt, damit die Wahrheit ihr Recht erhält. Wir sollten das aber natürlich liebevoll und einladend tun. Ich komme zum zweiten Freiraum, der von der Freiheit eröffnet wird, die Gott uns schenkt. Und das ist dieser. Haben wir Schuld ausgesprochen und erkannt? Haben wir die Freiheit, Schuld zu bekennen und dann ganz, ganz wichtig, auch Schuld zu vergeben. Es gehört zur Freiheit des Menschen, sich schuldig zu wissen und eigene Schuld zu bekennen. Es gehört zu uns dazu, als Menschen, die von Gott angenommen sind, auch um Vergebung zu bitten. Das ist unsere Würde als von Gott angenommener Mensch, wir haben die Möglichkeit, zu bekennen, dass wir schuldig geworden sind, und wir haben die Möglichkeit, die Chance, Vergebung zu erfahren. Auch mal uns selbst etwas zu vergeben, wo wir denken, oh, da ist ja wieder Mist gebaut oder wie auch immer. Wir haben eine Würde, auch wenn es um Schuld und Vergebung geht. Denn wir sind in der Taufe von Gott bei unserem Namen gerufen worden und von ihm angenommen. Nichts trennt uns von Gott. Wir gehören mit Gott zusammen. Wir werden unser ganzes Leben von ihm gerufen und immer wieder neu angenommen. Wir sind Gottes Ebenbild, sein Gegenüber. Er will immer mit uns im Gespräch bleiben. Und das ist unsere Würde, dass wir Menschen Gottes sind. Aber zu uns als Menschen Gottes gehört natürlich auch, dass wir immer wieder Fehler machen. Das, was wir tun oder was wir versäumen, unsere guten Werke und unsere Untaten, alles gehört zu uns. Betrachte ich mich aber als von Gott angenommener Mensch, habe ich diese Achtung vor mir selbst, dann kann ich mich auch von dem lösen, was ich an Verfehlungen getan habe. Die Vergebung ist die Chance, mich nicht der Würde zu berauben, die Gott mir gibt. Gott vergibt. Jesus Christus lehrt uns beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Teil meines Menschseins ist, dass ich begnadigte Sünderin, begnadigter Sünder bin. Das ist Teil meiner Menschenwürde und Teil meiner Würde ist dann natürlich auch die Verantwortung, meine Antwort auf Gottes Handeln. Ich muss für das, was ich tue oder nicht tue, mich verantworten. Wie gesagt, Gott will mit uns im Gespräch bleiben, er will uns begleiten, er möchte, dass wir uns mit ihm auseinandersetzen. Und wenn wir Gott antworten, dann gehört unsere Verantwortung ihm gegenüber zu unserem Leben. Verantwortung, sie ist die Schwester der Freiheit. Freiheit gibt es nicht ohne Verantwortung. Aber beide, Freiheit und Verantwortung, machen lebendig, liebe Gemeinde. Wer befreit ist, kann auch, will auch Verantwortung übernehmen. Für das bisherige, das gegenwärtige und das zukünftige Leben. Verantwortung für sich selbst, Verantwortung für sein, für ihr ganzes Leben mit den hellen und den dunklen Stunden. Wer Schuld, Unrecht nicht bekennt, dafür keine Verantwortung übernimmt, der verspielt auch die wunderbare Möglichkeit, ein anderer Mensch zu werden, ein neuer Mensch zu werden, seine Schuld auch zu begraben und dann neu wieder aufzuerstehen mit Jesus Christus. Ohne Erkenntnis und Bekenntnis und Vergebung der Schuld bleibe ich der alte Mensch. Ohne Bekenntnis, Erkenntnis und Vergebung der Schuld kann ich keine neuen Wege gehen, werde ich nicht frei. Schuld erkennen und bekennen und auch mir und anderen vergeben macht mich nicht klein und wertlos. Es ermöglicht vielmehr, dass ich mich verändere. Und damit kommen wir zum dritten Freiraum, liebe Gemeinde, der uns von der Freiheit eröffnet wird, die Gott uns schenkt. Es ist dieser: Wir haben die Freiheit, ins Leben aufzustehen. Oder anders gesagt, es gibt ein Leben vor dem Tod, hier und jetzt, das gelebt werden will. Denn Gott hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht, mit ihm wurden wir auch auferweckt. So sagt es uns nochmal ganz deutlich der Kolosserbrief. Wir haben die Freiheit empfangen, von Schuld zu sprechen, Schuld zu bekennen und zu vergeben und dann eben ins Leben aufzustehen. Wir haben die Freiheit und die Verantwortung, darum auch die heutigen Mächte und Gewalten beim Namen zu nennen, die menschliches Leben vernichten, sie zu kritisieren, sie auch öffentlich zur Schau zu stellen. Wir müssen sagen, wo Unrecht geschieht und wo Menschen Fehler machen. Wobei wir dann auch mal in den Spiegel schauen müssen. Und gucken, steht da vor mir eine, die etwas zu bekennen und zu vergeben hat? Wir haben die Möglichkeit, liebe Gemeinde, aus der Kraft der Auferstehung Jesu heraus zu wählen und zu entscheiden zwischen dem alten und dem neuen Leben. Das alte Leben, das sieht so aus. Nichts von anderen, von sich selbst, von Gott erwarten. Den Kopf in den Sand stecken und nur über das eigene Los klagen. Resignieren, in Depression verfallen. Immer nur sagen, was schlecht ist, auf andere, auf die Nachbarn, auf die Politiker schöpfen, sich mit Kritik erschöpfen, die Schuld bei anderen suchen, nicht mal selber zu fragen, wo ist vielleicht mein Problem. Sich dann nur in die eigenen Sorgen zu vergraben, das Vertrauen ins Leben auf Gott beerdigen nach Enttäuschung. Immer nur nach links und rechts schauen, das ist das alte Leben, sich mit anderen vergleichen, auf das andere sehen, was andere mehr haben, nicht auf das, was sie sind. Das alte Leben ohne Auferstehung, da sehe ich die Schönheiten des Lebens nicht, die Zartheit der Liebe, die Kraft, die in vielen steckt. Wenn ich dem alten Leben verhaften bleibe, dann bin ich misstrauisch, was die Zukunft anbelangt, dann hat meine Hoffnung keine Flügel. Das neue Leben dagegen, was Jesus Christus uns schenkt durch seinen Tod und seine Auferstehung, das sieht so aus. Nicht vor sich selbst weglaufen, standhalten, nicht fliehen. Fragen aushalten und nicht schnelle Antworten geben, sondern nachdenken, der Verantwortung bewusst werden. Krisen, persönliche, politische, wirtschaftliche, als Herausforderung zu einem anderen Leben verstehen. Und dann selbst Verantwortung übernehmen. Nicht immer alles von den anderen, von den Eltern, den Kindern, der Kirche, vom Staat verlangen. Bei sich selbst anfangen. Das ist das neue Leben. Und gucken, wo kann ich mich von Abhängigkeiten und von Gewohnheiten lösen? Wo kann ich mehr Freiheit für mich gewinnen? Dass ich mich nicht dazu zwingen lasse, allem, was in der Werbung angeboten wird, dann auch zu folgen und zu kaufen, was es nur zu kaufen gibt. Vergeben. 70-mal vergeben, so wie es Jesus Christus sagt. Auch wenn alles dafür spricht, dass man misstrauisch bleiben sollte. Das neue Leben, liebe Gemeinde, bedeutet, in den kleinen Zeichen der Liebe das Große zu sehen, in der Zuwendung anderer die Macht der Liebe zu sehen, zu erfahren. Liebe Gemeinde, an diesem ersten Sonntag nach Ostern sei noch einmal hervorgehoben. Das ist die Kraft der Auferstehung. Der Auferstehung, die uns tagtäglich geschenkt wird und die uns Freiräume eröffnet. Das ist die Kraft der Auferstehung, die Fähigkeit, Neues zu wagen, immer wieder und immer neu anzufangen. Die Taufe besiegelt uns, dass Gott uns immer wieder zu neuem Leben ruft, zu neuem Leben führt. Die Kraft der Auferstehung ist uns gegeben. Es gilt, mit Christus wurdet auch ihr auferweckt. Amen. Wir wollen singen das Lied 115, die Verse 1 bis 6. Wir wollen auf Gottes Wort antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens, indem wir miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns beten. Gott, du entschuldigst uns. Danke. Und wir bitten dich, hilf uns nicht, neue Schuld auf uns zu laden. In Jesus Christus kommst du, Gott, als Freund zu uns, damit auch wir einander Freundinnen und Freunde werden, Schuld aussprechen, Schuld vergeben, neu anfangen. Aber wir sind auf deine Hilfe angewiesen, guter Gott, dass wir nicht wieder schuldig werden, dass wir als Menschen, die durch dich verbunden sind, miteinander leben. Wir bitten dich für alle Frauen, Männer und Kinder, die durch Krieg und Gewalt an Leib und Seele verwundet sind. Für die, die den Verlust von Angehörigen und Freunden durch Attentate und Krieg beklagen. Wir beten darum, dass sie mit ihrem Leid weiterleben können und dass die Welt sieht und hört, wie ihr Leid zum Himmel schreit. Wir beten für die, die andere Menschen bekämpfen, dass sie erkennen, dass auch auf der anderen Seite Menschen stehen, die sich nach Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit sehnen. Wir beten für die Verantwortlichen in Politik und Militär, dass sie Weisheit entwickeln, andere als militärische Lösungen zu finden. Wir beten für die Christinnen und Christen in den von Krieg und Terror betroffenen Ländern, dass sie nicht müde werden, sich an die Seite der Opfer zu stellen, ihr Leid zu lindern, die Friedensbotschaft Jesu Christi zu verkündigen, geschützte Räume zu bieten, in denen sich Angehörige der verfeindeten Parteien begegnen können. Wir beten für Juden, Christen und Muslime, dass sie das Friedenspotenzial, die Chance zum Frieden ihrer jeweiligen Religion immer wieder neu entdecken und fruchtbar machen. Wir beten für die internationale Gemeinschaft, dass sie nicht wegschaut, sondern ihre politische Verantwortung wahrnimmt und für einen Frieden und für die gerechte Verteilung der Güter sich einsetzt. Wir beten für uns hier, dass es nicht an uns scheitert, dass Menschen zum Frieden kommen. Wir bitten dich um eine friedliche Entwicklung für unser Land, für die Länder Europas, für die Länder der Welt. Hilf uns, die wir von dir, von Schuld befreit sind, diese Freiheit zu nutzen, um Frieden zu schaffen. Wir bitten dich um deinen Frieden, guter Gott, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Lasst uns gemeinsam beten mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name.
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nach der Rundgangkollekte singen wir als Schlusslied das Lied 352, die Verse 1 bis 4.
Thank you.
vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.